Wenn wir gleich den Psalm hören, dann werden wir sagen, Asaf, du bist doch einer von uns heute im 21. Jahrhundert. Das kennen wir doch genauso. Ich lese zunächst die ersten 14 Verse aus diesem Psalm, lege diese Verse aus und dann kommen die letzten Verse, die 15 bis 28. Ein Lied Asafs. Ich weiß es, Gott ist gut zu Israel und zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Doch beinahe wäre ich irre geworden, ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit. Gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie Schmuck, ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde. Ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung. Mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel. Ihre böse Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück. Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Dieser Psalm hat es in sich. Der Psalmsänger Asaf hat ganz große innere Nöte. In ihm tobt ein geistlicher Kampf. Das geht auch uns Christen nicht anders. Es läuft nicht alles glatt, wenn wir an Jesus glauben und auch dann nicht, wenn wir glauben, Gott ganz nahe zu sein. Da gibt es auch richtig schlimme Schleifspuren. Da brechen Fragen auf und die quälen uns zutiefst. Sehen wir in den Psalm hinein. Kennt ihr auch diese quälende Frage, die Asaf in seinem Psalm beschreibt? Ich kenne sie. Ich kenne so etwas auch. Ich kenne diese innere Zerrissenheit. Auf der einen Seite ist diese tiefe Überzeugung, ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm von ganzem Herzen gehorchen. Aber auf der anderen Seite nagt dann doch der Zweifel, doch beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Asaf lässt uns hier ganz tief in sein Herz blicken. Er öffnet sein Innerstes weit und lässt uns hineinsehen. Asaf ist verzweifelt. Er ist innerlich zerrissen und er bekennt das hier, obwohl ich das doch ganz genau weiß, dass Gott es gut mit den Glaubenden meint, wäre ich trotzdem fast irre geworden. Es hätte nicht viel gefehlt, und ich hätte meinen Glauben über Bord geworfen. Was hat den Asaf zur Verzweiflung gebracht? Asaf war eifersüchtig auf die, die nicht an Gott glauben. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit. Gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Das hört sich zunächst wie nüchterne Feststellungen an, aber doch hören wir so zwischen den Zeilen auch einen Vorwurf Gott gegenüber. Gott, denen geht es einfach zu gut. Die Ungläubigen sind zu wenig krank, sie sind zu gesund, sie sind zu satt. Gott, die Gottlosen haben zu wenige Sorgen und sie quälen sich auch zu wenig. Gott, das ist ungerecht. Du müsstest diese Leute mehr bestrafen. Das hätten die doch verdient. Aber Asaf entdeckt noch mehr, über das er sich aufregt. Und man könnte sagen, ja, er regt sich wirklich zu Recht auf. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck. Ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde. Ihr Herz quillt über vor bösen Plänen. Ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung. Mit großen Worten schüchtern sie die Leute an. Sie reißen ihr Maul auf und lästern den Himmel. Ihre böse Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig ihrem Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß der da oben, was hier vorgeht? So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück. Ist das kein Grund, sich zu Recht aufzuregen? Gott, guck doch mal, was die Leute tun. Willst du da nicht eingreifen? Gott, das kannst du doch nicht durchgehen lassen. Die Leute sind hochmütig und gewalttätig und sie sind auch noch stolz darauf. In ihrem Luxusleben sündigen sie munter drauf los. Sie denken sich immer neue Bosheiten aus und keiner hindert sie daran. Diese Leute verspotten ihre Mitmenschen, sie lügen und verleumden, sie schüchtern andere ein und ziehen sie über den Tisch. Gott, wann willst du diesem Treiben endlich ein Ende setzen? Und hör doch nur, was sie sogar über dich, den heiligen Gott, verspotten. Denen ist doch nichts heilig. Sie beleidigen dich, sie missachten dich, sie zerreißen sich das Maul über dich, sie verspotten dich als tauben und untätigen Gott. Gott, das kannst du dir doch nicht bieten lassen. Stopf den Leuten ihr Lästermaul. Gott, so darf es nicht weitergehen. Es kann doch nicht sein, dass gerade die Gottesverächter die Macht haben. Es darf doch nicht sein, dass gerade diese Leute immer reicher werden. Und die kommen immer damit durch. Die haben offensichtlich das Glück für sich gepachtet. Aber Asaf macht es nicht nur zu schaffen, dass es den Gottlosen so gut geht. Er regt sich auch nicht nur darüber auf, dass Gott anscheinend nicht eingreift. Asaf hat auch Mitleid mit sich selbst. Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder meine Unschuld bewies. Gott, mir hat das nichts gebracht, dass ich an dich glaube. Mein moralisch einwandfreies Leben hat sich nicht für mich ausgezahlt. Mein reines Gewissen hat mich nicht reicher gemacht. Meine Unschuld hat mich nicht gesünder gemacht. Gott, es hat sich nicht gelohnt. Es ist doch eher umgekehrt. Es hat mir geschadet, dass ich mich an dich, Gott, gehalten habe. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt. Ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Gott, wenn es mir wenigstens etwas besser ginge als den anderen, dann könnte ich das vielleicht noch ertragen, dass es denen gut geht. Aber so ist es unerträglich. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Gott, welchen Sinn hat es, wenn ich versuche, so zu leben, dass es dir gefällt. Gott, welchen Sinn hat das? Bei Asaf geht es an die Substanz des Glaubens. Eine ganze Fülle von Sinnlosigkeiten hat sich vor ihm aufgetürmt. Die Realität scheint die Existenz Gottes zu widerlegen, zumindest die Existenz eines gerechten Gottes. Wie gesagt, ich kenne diese Zerrissenheit auch. Ich kenne das nicht nur von anderen Christen, ich kenne das auch von mir persönlich. Es gibt diese Krisenzeiten, da reiht sich eine Ungereimtheit an die andere und wir haben den Eindruck, dass es sich nicht lohnt, Christ zu sein. Da sieht es so aus, als ob die Hölle triumphiert und der Himmel wirkt so schrecklich schwach. Da erwarten wir Gottes Eingreifen und wir sehen nichts davon. Da tut sich anscheinend nichts. Das zermürbt uns und das lähmt uns. Und dann stelle ich auch Gott die Frage, hätten wir als deine Kinder das nicht besser verdient? Manchmal ist das so. Ich bin dankbar, dass das kein Dauerzustand ist. Aber manchmal bin ich auch so deprimiert wie Asaf. Was tut Asaf? Er macht es sich nicht einfach. Er will eine Lösung für seine Fragen. Aber wie kommt er zu dieser Lösung? Asaf versucht es zunächst durch Nachdenken. Er denkt über sich selbst nach und auch über die anderen Leute, die an Gott glauben und die Gott wirklich ernst nehmen. Hören wir dem Psalm weiter ab Vers 15. Aber wenn ich so reden sollte wie sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehören. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen, aber es erschien mir unmöglich. Asaf findet keine Lösung. Sein Nachdenken hilft ihm nicht weiter. Und was er denkt, erreicht allenfalls seinen Kopf, aber nicht sein Herz. Die Verzweiflung nagt weiter und weiter. Wie kommt man heraus aus diesem Teufelskreis? Wie kommt man heraus aus diesem Zwiespalt, dass der Kopf glaubt, aber das Herz rebelliert? Hören wir den Rest des Psalms. Ab Vers 17. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Boah, was für ein Satz. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, dann verschwinden sie, wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Als ich so verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich, du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu ist, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Das ist die Wende. Wie kommt Asaf zur Lösung seines Problems? Er sucht Gottes Heiligtum auf. Das bringt die Wende. Er sucht die Begegnung mit Gott. Er geht in die Stille und das bringt die Wende. Die Erfahrung, die andere mit Gott gemacht haben, helfen Asaf nicht weiter. Auch sein eigenes intensives Nachdenken, auch sein ernsthaftes Nachdenken bringt Asaf kein Stück weiter. Die Verzweiflung bleibt, bis er Gott selbst begegnet. Und dort in der Nähe Gottes wächst das Vertrauen zu Gott. Dort werden die Verletzungen geheilt, dort löst sich die Zerrissenheit in Wohlgefallen auf. Auf dem Weg von der Verzweiflung zum Vertrauen gibt es keine Abkürzung. Wer von der Verzweiflung zum Vertrauen durchdringen will, der muss Gott persönlich und neu begegnen. Und genau das ist auch meine persönliche Erfahrung. Bei Verletzungen und Enttäuschungen hilft nur die Begegnung mit Gott. Wenn Menschen mich verletzen, oder sogar Glaubensgeschwister mich enttäuschen, da kommen doch immer Ärger und Frust hoch. Aber die Lösung kommt so gut wie nie aus eigenem Nachdenken. Sie kommt nicht durch andere Menschen. Wirkliche Hilfe erhalte ich nur von Gott persönlich, wo ich die Bibel aufschlage und ins Gebet gehe. Da erlebe ich, wie Gott Lösungen schenkt. Gott rückt die Blickrichtung zurecht. Gott nimmt die Zerrissenheit und heilt die Verletzungen. Leider beobachte ich immer wieder, wie manche Christen in Krisensituationen völlig falsch reagieren. Sie gehen auf Tauchstation. Sie meiden den Gottesdienst, sie lesen nicht mehr in der Bibel und das Gebetsleben geht gegen Null. Genau das, was ihnen helfen würde, meiden sie. In Krisenzeiten brauchen wir besonders die intensive Beziehung zu Gott. Nur so verändert Gott die Verzweiflung in Vertrauen. In Krisenzeiten müssen wir uns geradezu an Gott hängen und ihn um seinen Segen anflehen. Nur so verändert Gott die Verzweiflung in Vertrauen. Und so schenkt Gott dem Asaf neue Gewissheit für den Glauben. Asaf lernt hier nicht nur aus eigener Anschauung und auch nicht aus eigener Erfahrung. Gott selbst greift ein und er schenkt den Blick des Glaubens. Und die neue Sicht, die Gott gibt, hat sogar prophetischen Charakter. Asaf bekommt drei Gewissheiten geschenkt und diese drei Gewissheiten können auch uns inspirieren. Die erste, Asaf sieht das Ziel seines Lebens. Auf einmal entdeckt er, der Gottlose endet als der Gestrauchelte und Verzweifelte. Aber der Glaubende hat sein Ziel und das ist die ewige Herrlichkeit. Nur selten leuchtet im Alten Testament die Hoffnung auf die Ewigkeit so hell auf wie hier. Und mir wird wieder deutlich, bei der Frage des Lebens mit allen seinen Facetten reichen diesseitige Antworten nicht aus. Nur der Blick auf die Ewigkeit bringt es, das Ziel des Lebens. Aber das zweite, Asaf sieht auch den Weg des Lebens neu. Er entdeckt, der Weg der Gottlosen gleicht einem Traum. Es ist wie eine Seifenblase, die gleich wieder weg ist. Es ist wie ein Luftballon, der gleich zerplatzt. Aber der Weg der Glaubenden ist mit Erfahrungen mit Gott gepflastert. Gott hält mich. Es ist nicht umgekehrt, dass ich mich an Gott halten muss. Nein, Gott hält mich. Gott führt mich, er tröstet mich, er schenkt mir sein Heil. Und mir steht das wieder deutlich vor Augen, mitten in den Widrigkeiten des Lebens erhalten wir göttliche Kräfte durch den Heiligen Geist. Mitten in den Widrigkeiten triumphieren wir mit Gottes Hilfe. So hat es Paulus am Ende des 8. Kapitels des Römerbriefes ausgedrückt. Mitten in den Widrigkeiten triumphieren wir mit Gottes Hilfe. Äußerlich hat sich nichts verändert oder nur wenig. Äußerlich bleibt alles beim Alten, aber die Beziehung zu Gott hat eine neue Frische bekommen und deshalb erleben wir mitten in den Widrigkeiten die Nähe Gottes besonders. Gott ist da. Und das Dritte, Asaf entdeckt neu seine Beziehung zu Gott. Er entdeckt, der Gottlose ist untreu und von Gott getrennt, aber er wird eben auch in der Ewigkeit der Dumme sein. Aber der Glaubende hat eine tiefe und innige Beziehung zu Gott. Er hat Freude an der Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Er gewinnt immer wieder neu auch das Vertrauen zu diesem liebenden Gott und Herrn. Und er gewinnt das Vertrauen, dass Gott es wirklich gut mit ihm meint. Und auch das wird mir persönlich neu ganz wichtig. Die Beziehung zu Gott ist das Wichtigste überhaupt. Ist wichtiger als alles andere. Die innige Beziehung zu Gott ist so wertvoll. Sie ist es wirklich wert, dass wir viel dafür investieren, dass wir sie pflegen und hegen. Und diese Erfahrung wünsche ich uns allen, dass wir in Krisenzeiten Gott neu erleben in der persönlichen Begegnung mit ihm. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ja? So ist es wirklich. Amen.